Ich darf euch von meiner Seite auch herzlich begrüßen. Die meisten kennen mich, aber die mich nicht kennen, ich bin der Sepp Fekonia und bin schon seit Urzeiten bei der Gemeinde. Sieht man auch an meinem Alter. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt es ja schon gehört, heute ist wieder eine weitere Predigt zu unserem Predigtthema, wie Gott durch die Geschichte seines Volkes zu uns spricht. Das ist das heutige Predigtthema und die Serie heißt, wie erlebe ich Gottes Gegenwart. Wenn ich heute etwas aus meinem Leben weitergeben will an euch, dann habe ich Schwierigkeiten, denn ich habe weder eine Chronik von meiner Familie, es gibt keine Tagebücher, es gibt keine Briefe, es gab welche, die sind aber auch verlustig geworden bei mir und ich kann eigentlich gar nichts erzählen. Außerdem, was mir selbst erzählt worden ist über die Jahrzehnte von meinen Eltern und Großeltern, aber sonst ist da nichts da, nur das, was ich jetzt noch im Kopf habe. Und irgendwie ist das schade, weil man kann ja nur dann Lebensbilder richtig verstehen, wenn man auch Hintergrund weiß, wie ist der Mensch aufgewachsen, wer sind seine Vorfahren, wie ist die ganze Familiengeschichte. Und leider ist es bei mir nicht der Fall, weil ich das leider verabsäumt habe. Es ist schade, aber natürlich ist es dann auch so, wenn ich jetzt, ich bin ja doch schon im fortgeschrittenen Alter, und wenn ich dann einmal nicht mehr hier bin, dann gibt es noch weniger zum Weitererzählen. Vor ungefähr 40 Jahren habe ich einmal begonnen, das ist jetzt sehr lange her, ich weiß es, da habe ich begonnen, einmal Tagebuch zu führen. Und ich habe fast ein Jahr lang, immer wenn es was Besonderes gab, habe ich das in den Kalender reingeschrieben. Und das war doch einiges. Und dann nach einigen Jahren, ich glaube es waren sogar schon 10 oder 15 Jahre, 15 Jahre danach, habe ich den Kalender wieder, ist ja wieder aufgetaucht und ich habe ihn nicht alles durchgelesen, aber doch vieles. Und da habe ich so eine Freude gehabt, wie ich das gelesen habe, was da in dieser Zeit der Herr getan hat, wo er Gebete erhört hat, wo er Begegnungen geschenkt hat, wo ich Sachen reinschreiben durfte, wo mein Arbeitskollege gläubig wurde und verschiedene andere Dinge. Und jetzt kann ich eigentlich nur sagen, schade, dass ich das nicht weitergeführt habe. Sonst könnt ihr euch heute auch was davon berichten. Den Kalender habe ich leider nicht mehr gefunden. Deswegen kann ich da auch nichts sagen. Von meiner Lebensgeschichte und vor allem, das wäre halt gut, wenn noch was da wäre von dem, wie ich zum Glauben gefunden habe. Weil das ist ja auch eine ganz besondere Geschichte gewesen, die der Herr da mit mir geschrieben hat und wie dann andere gläubig geworden sind. Aber leider ist da nichts da. Aber deswegen mache ich mir halt auch keinen schweren Kopf. Deswegen werde ich jetzt da nicht ganz sentimental und traurig. Weil das Wichtigste ist, dass mein Leben und euer Leben ins Buch des Lebens geschrieben ist. Und dort raus kann es keiner löschen, das wissen wir. Und das ist das Wichtige, wenn das andere auch vielleicht gut wäre zu wissen. Gott hat es viel besser gemacht. Wir wissen es ja, er hat uns in diesem Buch, in der Bibel, alles über sich mitgeteilt, über die ganze Geschichte dieser Welt vom Anbeginn. Wir wissen es ja, mit der Schöpfung beginnt dieses Buch auch und dann über den Sündenfall Adam und Eva bis zur großen Flut. Und all die Geschichte seines Volkes, das hat er uns niedergeschrieben und daraus können wir wirklich großen Gewinn ziehen. Ja, in den 27 Büchern des Neuen Testaments, wir wissen ja, es sind insgesamt wie viele Bücher? 66, ja. In den 27 Büchern des Neuen Testaments, da hat er uns alles mitgeteilt über seinen Heilsplan mit uns Menschen. Dass er seinen Sohn geschickt hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der für uns gestorben ist, auferstanden ist und der lebt, der uns seinen Heiligen Geist gesandt hat und den Weg zum Vater bereitet hat. Das finden wir alles drin und das ist ja so wichtig zu wissen. Und weil wir es wissen, können wir uns auch entscheiden für diesen Weg. Und in den 39 Büchern des Alten Testaments sind sehr viele, es sind viele Dinge drinnen, die schwer zu verstehen sind, aber anderes schließt uns wieder das Neue Testament auf und der Heilige Geist. Und in diesen 39 Büchern, eben wie ich schon gesagt habe, finden wir alles über die Schöpfung und über bis hin zum Volk Israel, wie das entstanden ist von den Erzvätern, von den Glaubensvätern und von der Gründung des Volkes Israel, finden wir da ganz spannende Geschichten drinnen. Abraham, Isaac, Jakob und wie das Ganze weitergegangen ist dann. Also dieses Buch ist wirklich wunderbar. Und da ist uns nichts verlustig gegangen. Das ist alles nur so da, wie es Gott gewollt hat. Und wir können daraus wirklich für unser Leben viel lernen. Von all dem, was da drin steht und vor allem auch von der Geschichte des Volkes Israel. Wir kommen zur ersten Folie. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, es ist schon da, wunderbar. Alles Alte wurde zur Belehrung geschrieben, um durch Ausharren und Trost Hoffnung zu schenken. Es ist ein Aufruf aus der biblischen Geschichte, Stärke zu schöpfen und fest an Gottes Verheißungen zu glauben, um das Leben im Glauben zu meistern. Um das Leben im Glauben zu meistern. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen das meistern, wir wollen ans Ziel kommen. Gott spricht zu uns durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, nicht nur durch die Geschichte der Welt oder dieser Welt, sondern vor allem auch durch die Heilsgeschichte und seinen Plan für uns Menschen. Wir kennen den Plan ja. Und warum spricht er zu uns? Weil er ein Gott ist, der uns liebt, weil er ein Gott ist, der mit uns Gemeinschaft haben will, weil er ein Gott ist, der sich uns mitteilen möchte. Und was gibt es Schöneres, wenn wir ein Gegenüber haben, das sich mitteilen möchte, mit denen wir Gemeinschaft haben können und von dem wir immer wieder erfahren, was uns verbindet und wie dieser Weg weitergeht zum Ziel hin. Und da sind wir schon mitten in dem Thema, wie spricht Gott durch die Geschichte seines Volkes zu uns. Wenn wir Israels Geschichte anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie Gott an der Seite seines Volkes ist. Trotz aller Niederlagen. Er ist immer wieder in der Nähe, ist immer wieder an der Seite seines Volkes. Und das ist das Wunderbare. Denken wir an den Auszug. Ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichte, die Kinderraff und der Kinderbibel vielleicht, wie Israel ausgezogen ist aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und wenn wir nur das anschauen, dann sehen wir, das war so ein verzweifeltes Volk, ein ausgehungertes, ein versklavtes Volk und war in der Gefangenschaft von den 430 Jahren, 400 Jahre in Gefangenschaft und Knechtschaft. Aber dann lesen wir in 2. Mose 3, 7 bis 9. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen, das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Und dann sehen wir, Gott greift wirklich ein. Er hört das Schreien der Sklaven, er befreit sie mit starker Hand und führt sie dann Schritt für Schritt aus der Gefangenschaft ins gelobte Land, wenn das auch unterbrochen wurde und lange gedauert hat. So wie er auch uns aus der Knechtschaft des Satans befreit hat. Jeder, der zu Jesus kommt und ein neues Leben mit ihm beginnt, der wird auch befreit aus der Knechtschaft des Satans, wo man einfach selber nicht mehr Herr der Lage war. Man musste immer dem Sklaven immer wieder dienen, aber das ist vorbei, wenn man zu Jesus kommt. Dann ist man befreit und genauso wie das Volk zu Gott geschrien hat durch Mose auch, so können wir zu Gott schreien und Gott steht uns zur Seite und hilft uns, wenn wir immer wieder seine Nähe suchen und umkehren. Er hat uns den Weg zum Vater im Himmel gebahnt durch seinen Tod und die Auferstehung. Ja, er ist wirklich ein barmherziger und gnädiger Gott, ein gütiger Gott, so wie wir es gesungen haben im zweiten Lied. Wir haben da gesungen von der Güte, von der Barmherzigkeit, von der Liebe. Und schon am Volk Israel erkennen wir, obwohl sich das Volk Israel versündigt hat. Ich glaube, jeder von euch kennt auch die Geschichte vom goldenen Kalb. Und da haben sie sich schlimm versündigt gegenüber Gott. Aber trotz allem, Gott hat sie wieder angenommen, hat ihnen vergeben. Trotz wiederholter Schuld und Sünde naht sich Gott denen, die wirklich umkehren und mit ihm von Neuem anfangen wollen. Ja, unser Herr ist wirklich ein barmherziger und gnädiger Gott. Er ist ein langmütiger Gott, reich an Güte und Treue, der tausenden Güte bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Und ihr Lieben, das, was Gott hier mit seinem Volk verspricht, das gilt auch uns zu 100%. Er ist auch für uns ein gütiger, barmherziger, gnädiger, liebender Gott, der uns auch immer wieder vergibt. Und in 5. Mose 7 bis 9 lesen wir: Erkennt also, dass der Herr, euer Gott, der einzig wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der seinen Bund und seine Gnade bis in die tausendste Generation hält, für alle, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. In welcher Generation leben wir? Ist schon die Tausende erreicht? Ich kann es euch gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Man kann das irgendwie zurückrechnen. Aber 1000 ist ja hier nicht gemeint, dass es bei 1000 aufhört, sondern das geht unendlich. Gott ist derjenige, der uns unendlich bis in die Ewigkeit liebt und seine Güte zusagt. Für alle, das dürfen wir auch nicht übersehen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. Gott ist wirklich treu, ohne jeglichen Zweifel wissen wir das, oder? Könnt ihr dem zustimmen? Gott ist treu. Und das Volk Israel konnte es damals auch ganz klar erkennen, dass ihr Gott ein treuer Gott ist. Und dass er barmherzig ist und dass er auch ein heiliger Gott ist. Und dennoch müssen wir in der langen Geschichte Israels leider feststellen, so traurig wie das ist, dass das Volk Gottes immer wieder von Gott abfällt. Als Mose am Berg Sinai war, um die Gesetzestafeln zu bekommen von Gott, die Gott ja draufgeschrieben hat, da wurde ihnen die Zeit des Wartens zu lange. Das Volk wartete unten am Berg und da waren die Wolken und irgendwo da oben war Moses und sie waren ungeduldig nach ein paar Tagen. Und dann haben sie Aaron dazu gebracht und haben aus ihrem Schmuck ein goldenes Kalb gegossen. Wir kennen alle die Geschichte. Ja, weil Gott ein gerechter und heiliger Gott ist, da gibt es auch Strafe. Wir haben jetzt gerade gehört, wie gnädig, barmherzig und gütig er ist, aber er ist auch ein zorniger Gott. Und wenn sich das Volk oder wenn wir uns total von ihm abwenden, dann kann es auch Strafe geben. Wir haben ja beim ersten Lied gesungen, ja, wie war das, nichts kann uns trennen von ihm. Und nur wir selber können uns trennen von ihm. Sonst kann uns nichts trennen, wir wissen das auch aus Römer 8, wo das ganz klar festgestellt wird von Paulus. Aber deswegen gibt es auch im Alten Testament, und das ist manchmal schwer zu verstehen für uns, wenn wir die andere Seite Gottes auch sehen, dass die volle Härte auch durchgreift. Und die Strafe für diejenigen, die sich nicht auf die Seite Gottes gestellt hat. Gott hat ja nachdem, das passiert ist mit dem goldenen Kalb, hat er ausdrücklich die Möglichkeit gegeben, sich an die Seite Mose zu stellen oder an der anderen Seite zu bleiben, an der Seite, die ins Verderben führt. Aber viele haben sich auch gegen ihn entschieden. Und so passierte es, ihr könnt es ja da lesen, dann wurden 3000 Männer wurden hingerichtet. Das goldene Kalb wurde von Mose zerstört, zermalmt, zu Staub zermalmt und in das Wasser geschüttet. Und die Israeliten konnten dann nur dieses Wasser trinken mit dem Goldstaub drin und sind sozusagen erstickt an dem Wasser. Eine weitere Plage war, dass Gott dann ein Gericht gesandt hat und eben eine Plage kam. Wie genau diese Plage war, kann ich da jetzt nicht daraus sehen. Und er hat sich sogar überlegt, ob er das Volk nicht in das heilige Land, in das Land, wo Milch und Honig fließen, hinführt, sondern dass er das Ganze alles rückgängig macht. Aber Gott sei Dank ist seine Gnade größer gewesen, denn wir lesen es ja hier in Klagelieder: Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Wie wunderbar das ist. Jeden Morgen ist sie neu, groß ist seine Treue. Und da muss man auch wieder sagen dazu, da gehört auch was dazu, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir umkehren. Aber wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Sünde und von allem Bösen reinigt. Ja, wie wunderbar ist das. Da können wir immer, und leider müssen wir auch oft davon Gebrauch machen, weil es uns auch immer wieder passiert, dass wir uns versündigen. Und Gott spricht ja, und das Wort spricht ja nicht von großen Sünden, von kleinen Sünden, sondern Sünde ist, wenn wir das Ziel verfehlen, wenn wir dem nicht entsprechen. Und wie gut ist es dann, wenn ich jetzt einmal irgendwie ein blödes Wort gesagt habe oder zornig wäre, wenn ich dann hinkommen kann und sagen kann, Herr, bitte vergib mir. Und er macht unser Herz wieder rein und wir haben wieder Frieden im Herzen. Gibt es was Schöneres? Nein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Wir stehen immer wieder mal auch in der gleichen Gefahr, abzufallen von Gott oder zumindest ein Stück weit uns entfernen von ihm und eigene Wege zu gehen. Ich glaube, also ich stehe in der Gefahr, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Aber das Wunderbare ist, trotz unserer Verirrungen, Gott bleibt uns nahe. Wir haben da auch ein Lied, das, was wir öfter singen. Ich weiß, dass so ähnlich, weil er uns nahe bleibt. Ich weiß, dass Gott mir nahe ist und so ähnlich geht. Mir fällt das jetzt nicht ein, wie der genaue Text geht. Und das singe ich dann auch immer voller Freude, weil ich weiß, das stimmt. Er bleibt in unserer Nähe. Und in seiner Güte warnt er uns auch immer wieder durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, vielleicht auch durch andere Geschwister oder andere Dinge, dass wir wieder den richtigen Weg einschlagen. Die Bibel ist wirklich ehrlich, deswegen mag ich die Bibel so gern. Ich habe andere Dinge gelesen, da wird alles so schön dargestellt. Alles wunderbar, da sind dort die Helden ohne Sünde, ohne Schuld und die leisten Wunderbares. Die Bibel ist ehrlich, die zeigt uns auch die Fehler und Schwächen, wie zum Beispiel bei einem König David. Sie erzählt nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Entwicklungen seines Volkes Israel. Und da gibt es einiges zu berichten, einiges zum Lesen. Und daran sollen wir auch erkennen und vieles daraus lernen für unser Leben, um nicht diese gleichen Fehler zu machen. Weiteres, was wir da sehen im Wort Gottes, was Gott für sein Volk getan hat, und es ist erstaunlich, dass trotz dieser Dinge, die da geschehen sind, das Volk dann zu murren begonnen hat. Aber schauen wir uns einmal das an, ihr kennt sie alle, diese 10 Plagen, da war einmal das Blut, das Wasser des Nils verwandelte sich zu Blut, dann kam eine Invasion von Fröschen, als dritte Plage die Stechmücken und die Ungeziefer, als vierte Plage wieder Stechfliegen, wilde Tiere, da überfielen Schwärme von Ungeziefer und wilden Tiere die Häuser. Dann gab es eine Viehbest als fünfte Plage. Als sechste bekamen die Menschen Geschwüre am ganzen Körper und die Tiere litten auch unter schmerzhaften Blattern. Blattern ist gleichzusetzen wie Bocken. Dann als siebte Plage war dann ein ganz arger Hagel, schwere Unwetter zerstörten die ganze Ernte. Als achte die Heuschrecken, als neunte Finsternis, 3 Tage lang herrschte völlige Dunkelheit über Ägypten. Ist auch nicht lustig gewesen, glaube ich. Und dann die 10. Plage, eine der schlimmsten oder vielleicht die schlimmste Plage, wo alle Erstgeburt an Mensch und Tier von den Ägyptern vom Todesengel, vom Würgeengel umgebracht wurde. Nur Israel blieb verschont. Alle, die aus einem reinen, unbefleckten Lamm das Blut entnommen haben und ihre Türpfosten bestrichen haben, an diesen Häusern ging der Würgeengel vorbei. Und das ist auch ein Sinnbild und ein Zeichen für unseren Herrn Jesus, der am Kreuz gestorben ist und das Blut fließen hat lassen für uns. Was waren das für schreckliche und furchtbare Plagen, die den Auszug eingeleitet haben? Und nach dem Aufbruch schenkte Gott noch weitere. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, dass ich immer. Kannst du weiter? Ja, das ist jetzt da. Ja, unter anderem der brennende Dornbusch. Ja, der, danke. Das war ja eigentlich schon am Anfang, wo Gott sich geoffenbart hat in einem Dornbusch und das Feuer konnte den Dornbusch nicht verzehren, obwohl es lichterloh gebrannt hat. Und dort hat Gott dann Mose zum Anführer berufen, der das Volk aus der Gefangenschaft führen sollte und ins verheißene Land bringen sollte. Dann die nächste Folie bitte. Ja, gut. Die Teilung des Schilfmeers, das kennt ihr auch alle, wo Gott das Meer geteilt hat, das Volk Israel konnte durch. Und hinten noch brachen die Fluten über die Verfolger zusammen und alle kamen um. Die Wolken- und Feuersäule war das nächste. Am Tag die Wolken, in der Nacht leitete Gott das Volk durch die Feuersäule. Das Wasser aus dem Felsen, wo die Israeliten Durst hatten und auch schon wieder zum Murren begannen, dann schlug Mose einen Felsen und frisches Quellwasser sprudelte heraus. Dann das bekannteste oder eines vom bekanntesten, die Wachteln und das Manna, mit dem eben das Volk Israel über diese ganzen langen Jahre immer wieder ernährt wurde. Und etwas, das ganz eigentlich auch am Anfang passiert ist, das war Aarons Stab, auch ganz was Gewaltiges, was Übernatürliches. Die Zauberer vom Pharao, die sind alle aufmarschiert und taten auch Wunder. Und dann hat Mose Aaron seinen Stab, der Stab wurde zu einer Schlange und hat die Stäbe der Zauberer, die Zauberstäbe, alle verschlungen. Diese Wunder und Zeichen zeigten wirklich dem ganzen Volk und auch den anderen, dass Gott wirklich der ist, der die Allmacht über alles hat. Sie befreiten sein Volk aus der Gefangenschaft und führten es in die lang ersehnte Freiheit. Und dennoch, es ist kaum zu fassen, obwohl das Volk, das alles erlebt hat, diese Wunder und Zeichen, diese Plagen, die über die Ägypter gekommen sind, sie haben gleich einmal wieder zum Murren angefangen und zu zweifeln angefangen. Bitte die nächste Folie. Und in 4. Mose 11, 4 bis 6 sehen wir dann, doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Und so klagten auch die Israeliten von Neuem. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viel Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Und die nächste Folie bitte. Alle diese Ereignisse, die ihnen widerfuhren, dienen uns als Beispiel. Sie wurden für uns, die wir am Ende der Zeiten leben, als Warnung aufgeschrieben. Ja, es ist Tatsache, Gott spricht auch noch heute zu uns durch sein Wort in der Bibel, durch die Geschichte seines Volkes, durch die Geschichten im Neuen Testament und will uns vor Abgründen und falschen Wegen bewahren. Ihr alle kennt ja ein modernes Navigationsgerät, das, was man im Auto hat, das warnt uns auch vor den Gefahren. Mit einer Stimme, mit Warntönen. Man kann sogar einstellen, dass man die Radarboxen oder andere solche gefährliche Blitze erkennen kann und gewarnt wird davor. Das ist wunderbar. Und Gott will eigentlich nichts anderes. Er will uns warnen mit seinem Wort, wie er so ein Navigationsgerät. Und er spricht auch zu uns. Und ich lese euch jetzt was vor. Das ist ein langer Text, aber ich möchte einfach wirklich jetzt Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Nicht selber, sondern das fasst Paulus da jetzt zusammen. Es ist ein längerer Text und ich lese es euch vor. Und ich weiß nicht, kann man das lesen? Ja, glaub schon. Deshalb spricht der Heilige Geist. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre Zeugen meiner Wunder gewesen waren. Deshalb war ich zornig auf sie und sagte: Ständig kehren ihre Herzen sich von mir ab. Sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn: Niemals werden sie meine Ruhe finden. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis ans Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns allen Anteil geben. Aber vergesst nicht das Wort der Schrift: Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Wer waren diese Menschen, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie seine Stimme gehört hatten? Waren es nicht dieselben, die Mose aus Ägypten herausgeführt hatte? Und wer weckte 40 Jahre lang immer wieder Gottes Zorn? Waren es nicht dieselben, die gesündigt hatten, deren Körper tot in der Wüste lagen? Und zu wem sprach Gott, als er schwor, dass sie seine Ruhe niemals finden sollten? Er sprach zu denen, die ihm ungehorsam gewesen sind. Wir sahen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Ihr Lieben, jetzt die Frage an uns: Wo gleichen wir Israel? Wo hören wir Gottes Reden und gehen trotzdem unsere eigenen Wege? Das Thema der Predigtreihe lautet: Wie erlebe ich Gottes Gegenwart? Und der Titel der Predigt war: Wie Gott durch die Geschichte seines Volkes zu uns spricht. Und ich hoffe, wir alle haben erkannt, Gott und sein Wort sprechen auch noch heute zu uns, tatsächlich auch durch die Geschichte seines Volkes. Aber diese Geschichte allein, die rettet uns nicht. Die Frage ist, wie antworten wir ihm auf diese Geschichte und was lernen wir daraus für uns selber, für unser Leben, für unsere Zukunft auf dem Weg Gottes? Die Geschichte Israels ist nicht nur ein Bericht über vergangene Zeiten, sondern ein lebendiges Zeugnis, durch das Gott auch noch heute zu uns reden will. Wer Ohren hat, der höre. Bitte die nächste Folie. Wir wissen es, Gott ist treu und er hält, was er verspricht. Gott ist gnädig und er bleibt auch, wenn Menschen versagen. Und Gott ist heilig. Und deshalb sollten auch wir heilig sein. Israel hat Gottes Macht gesehen, seine Wunder erlebt und ist doch immer wieder von ihm abgefallen und eigene Wege gegangen. Nicht, weil Gott fern war, sondern weil ihre Herzen hart und verstockt wurden. Und genau darin liegt auch noch heute für uns die Botschaft in diesem Wort. Diese Geschichte ist uns einerseits zur Warnung, andererseits aber auch zu unserer Ermutigung aufgeschrieben worden. Gott hat Israel aus der Sklaverei geführt, so wie er auch uns durch Jesus Christus aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat und aus der Sklaverei. Er hat uns in die Freiheit entlassen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen nicht mehr dem Satan dienen und seiner Welt, sondern sind frei, Jesus zu dienen, mit ihm zu gehen. Aber unsere Freiheit müssen wir dann auch ohne den Ballast der Schuld und Sünde gehen. Die können wir abladen, den Ballast immer wieder. Und es ist mühselig, wenn die Sünde uns noch quält. Deshalb gehen wir zu Jesus immer wieder. Deshalb soll auch unser Glaube immer wieder gestärkt werden und wachsen. Denn Gott hat sein Reden. Ich berichtige, denn Gott und sein Reden verlangen von uns Antworten. Und was verlangen sie noch? Sein Reden, nicht nur Antworten, sondern auch Taten. Das hören wir doch immer wieder, nicht nur aufs Gotteswort hören, sondern es auch tun. Und da ist das Gleiche. Deswegen hat uns die Geschichte geschrieben, dass wir am Volk Israel sehen, wie der richtige Weg aussieht, was wir tun können zu unserem Heil. Und darum gilt auch für uns heute das Wort aus der Schrift: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Amen. Ich möchte noch beten und dann gibt es noch ein paar Fragen zum Mitnehmen. Bitte